Die Stimmung ist also sehr aufgeheizt, wie wir gehört haben. Wir wollen das jetzt wieder auf eine sachliche Ebene bringen, und zwar mit Judith Kohlenberger, Migrationsforscherin an der Wirtschaftsuniversität Wien. Willkommen im Mittagsjournalstudio.
Guten Tag.
Frau Kohlenberger, besonders angespannt ist die Situation an der Grenze im Burgenland. Wir haben es auch im Beitrag gehört. Da kommen jede Woche 3.000 bis 4.000 Menschen illegal ins Land. Jetzt wissen wir, viele kommen über Serbien, weil dort zum Beispiel Menschen aus Indien, Marokko und Tunesien ohne Visum einreisen können. Aber woher kommt dieser Anstieg?
Ja, wir haben es mit einer klassischen sogenannten gemischten Migration zu tun. Das heißt, unter den jetzt Ankommenden sind einerseits Personen aus typischen Asylländern, könnte man sagen, Syrien oder Afghanistan, wo weiterhin repressive Regimes herrschen, und die Menschen werden vielfach auch Asyl hier in Österreich gewährt bekommen, aber eben auch die von Ihnen angesprochenen eigentlich Arbeitsmigranten, die aber mangels legaler Einreisemöglichkeiten häufig auf die Asylschiene ausweichen, damit auch, wenn ich jetzt diese Terminologie übernehmen möchte, das Asylsystem natürlich belasten, weil sie keine Alternativen haben. Und das führt aber dann dazu, dass wir derzeit diesen Anstieg beobachten. Dahinter steht aber auch eine gewisse Managementkrise, nämlich was die Verteilung der Asylwerbenden auf die Bundesländer betrifft.
Aber nur noch einmal zum Verständnis, das heißt, weil diese Menschen keine legale Möglichkeit für Arbeitsmigration haben, weichen sie aufs Asylsystem aus und legen das lahm, unter Anführungszeichen.
Man muss dazu wissen, dass natürlich die Asylschiene eigentlich die teuerste Einreiseschiene ist, für Betroffene nicht ideal, aber vor allem auch für den Nationalstaat nicht ideal, weil ein ganzes rechtsstaatliches Verfahren gestartet werden muss, das aber viele der zum Beispiel indischen Staatsangehörigen gar nicht abwarten, sondern innerhalb von Tagen oder Wochen weiterreisen, meist nach Westeuropa, wo sie häufig schwarz beschäftigt, in der Erntehilfe oder anderen Branchen unterkommen.
Es gibt derzeit 40.000 offene Verfahren. Warum macht das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl für diese Menschen, die dann doch da bleiben, zum Beispiel aus Indien, keine Schnellverfahren?
Ich denke, Schnellverfahren wären sicherlich eine der Möglichkeiten, die man treffen könnte. Es gibt ja umgekehrt auch Personen mit einer hohen Bleibewahrscheinlichkeit. Da sind syrische Staatsangehörige schon angesprochen worden. Da wäre es sicherlich sinnvoll, auf schnellere Verfahren zu setzen, weil damit natürlich auch schnell diese Belastung aus dem System rausgenommen werden kann.
Wir haben jetzt Mitte Oktober. Denken Sie, wird sich die Situation über den Winter noch verschärfen?
Ja, tatsächlich aus mehreren Gründen. Einerseits der klassische saisonale Effekt, der jetzt im Herbst häufig noch auftritt, sobald es dann aufgrund der Witterung irgendwann gar nicht mehr möglich ist, die grüne Grenze irregulär zu überqueren. Was wir auch sehen, ist, dass die Fluchtbewegung aus der Ukraine wieder zunehmen kann. Nicht nur aus der Ukraine direkt, sondern auch sogenannte Sekundärmigration von ukrainischen Staatsangehörigen, die bis dato zum Beispiel in Polen oder in Moldau untergebracht waren. Aufgrund der dort sich zuspitzenden Unterbringungssituation kann es sein, dass die Menschen weiterreisen. Natürlich ist es auch möglich, dass über den Winter vermehrt auch russische Deserteure unter anderem in westeuropäischen Ländern eintreffen. Also das ist hier eine Gemengelage, wo vieles zusammenkommt und wo wir jetzt eigentlich wirklich eine Bündelung der Kräfte bräuchten und nicht ein Gegeneinander ausspielen.
Bleiben wir gleich dabei. Was müsste denn konkret passieren, um die Situation jetzt zu entschärfen?
Zwei ganz konkrete Maßnahmen, die ich sehe und die man sofort umsetzen könnte, wäre einerseits private Quartiergebende zu unterstützen, finanziell aber auch darüber hinaus, damit dort untergebrachte Ukrainerinnen nicht auch noch zusätzlich ins Grundversorgungssystem kommen, zu einem Zeitpunkt, wo es wirklich nicht ideal ist. Das Zweite ist aber, dass die Bundesländer, die säumig sind in der Erfüllung der Grundversorgungsquote, dazu angehalten werden, Unterkünfte zu schaffen und zu öffnen. Ich weiß persönlich, dass es Quartiergebende gäbe, die sagen, wir hätten eine Möglichkeit anzubieten. Auf das sollte man zurückgreifen. Und ich bin eigentlich bei sämtlichen Wortmeldungen, die da im Beitrag angesprochen wurden, Zelte sind immer die schlechteste Lösung, gerade auch jetzt mit Hinblick auf die kalte Jahreszeit.
Was ist eigentlich mit den EU-Außengrenzen und dem Flüchtlingsabkommen mit der Türkei? Funktioniert das noch?
Ja, das EU-Türkei-Abkommen, das ja rein rechtlich nicht über den Status einer Presseerklärung hinauskommt, das war von Beginn an nicht wirklich nachhaltig. Und das zeigt sich jetzt, wo die Sollbruchstellen auftreten. Es ist immer wieder, gerade bei geopolitischen Auseinandersetzungen, die Frage, inwiefern auch nicht Erdogan als jemand, der gerade auch als Vermittler auftritt zwischen Russland und dem Westen, da auch ein Drohmittel gegenüber Europa in der Hand hat. Wir sehen jetzt, dass viele dort untergebrachte syrische Staatsangehörige Flüchtlinge sich auch vermehrt wieder auf den Weg machen, weil die Unterbringung in der Türkei nicht ideal ist. Ich glaube, man muss auch perspektivisch wirklich nachhaltige und diversifizierte Lösungen finden. Denn die Politik, die man seit 2015 gefahren hat, Abschottung, Abschreckung, Auslagerung, da zeigt sich ja jetzt, dass die nicht nachhaltig zu einem Sinken der Ankunftszahlen geführt hat.
Dazu wollte ich noch kommen, eben bei vielem, was sich jetzt abspielt, einschließlich der Drohgebärden zwischen Bund und Ländern, fühlt man sich an 2015 mit dieser großen Migrationsbewegung damals erinnert. Hat Österreich, hat die Politik aus diesen Vorgängen eigentlich nichts gelernt?
Ich glaube schon, dass sehr viele Strukturen geschaffen wurden. Gerade die Zivilgesellschaft hat sehr viel Expertise sich angeeignet, aber man darf nicht denselben Fehler begehen, nämlich die Zivilgesellschaft und auch private Quartiergebende wieder allein zu lassen. Die Frage ist auch, inwiefern bildet das, was wir an Rhetorik wahrnehmen, auch die Realität ab? Wir haben derzeit keine Krise wie 2015. Das weisen auch sämtliche humanitäre Organisationen von sich. Ich glaube, da geht es eher um eine Wahrnehmung der Verantwortung. Und die ist ja eigentlich ganz klar rechtlich geregelt.
Also die unterstützen, die auch helfen wollen, wie Sie angesprochen haben, die privaten Quartiergeber und die Gruppen einfach auch deutlicher unterscheiden, wenn ich Sie recht verstanden habe. Judith Kohlenberger war das, Migrationsforscherin an der Wirtschaftsuniversität Wien. Vielen Dank für den Besuch im Studio.
Sehr gerne.